Der S3-Podcast.
Es ist Herbst, es ist Zeit, zum wimmeln oder lesen. Die Weinsaison hat angefangen. In der Sendung Input nehmen wir heute darum einmal die Methoden der Weinindustrie unter die Lupe. Wir erzählen zum Beispiel, warum man Eichenfässer toastet, bevor man den Wein reinfüllt. Wir erklären, warum es auch in den teuersten Wein Schwefel drin hat. Und wir zeigen, warum die Weinproduzenten manchmal Eiweiß aus Hühnereier in Wein kippen. Zwischen Eichenfass und Reagenzglas, eine Entdeckungsreise in die Welt der Öchslegrad, am Mikrofon der Thomas Balderer.
Also es ist ein Duft von reifen Früchten, ein bisschen Zwetschgen, Kriese.
Also ich finde, man sollte Aromen nur dann verwenden, wenn sie wirklich klar und deutlich sind. Und sonst sollte man den Früchtesalat möglichst weglassen.
Wir entladen jetzt in den Tank Nummer 31 und werden hier ca. 27.000 Liter Wein entladen.
Man sollte den Wein eigentlich mehr nach der Struktur beschreiben. Das heisst, ist er leicht, ist er schwer, ist er weich, ist er rund, ist er alt, ist er jung.
Der Wein wurde soeben sensorisch geprüft und für in Ordnung befunden.
Input. Wenn man als Laie im Laden vor einem Weingestell steht, dann ist das eine schwierige Situation. Wie soll man sich entscheiden? Was ist zum Beispiel der Unterschied zwischen einem Wein, der 5 Franken kostet und einem, der 50 Franken kostet? Gut, man kann sich an den Ländern orientieren und einfach einen Wein nehmen aus einem Land, wo man schöne Ferien gemacht hat zum Beispiel. Aber wirklich weiterhelfen tut einem das auch nicht. Um sich zu entscheiden, müsste man wissen, was hinter den Etiketten steckt, wie der Wein eigentlich genau gemacht worden ist. Und genau das machen wir jetzt. Als erstes gehen wir darum in die Weinregion Bündner Herrschaft auf Jenins zu der Winzerin Anna-Tina Pellizzatti und schauen, was man denn so alles muss wissen, dass man einen guten Wein anbringt. Wie überall sind auch hier 3 Faktoren entscheidend. Die Lage und der Boden vom Weinberg, die Traubensorte und das Können von der Weinbäuerin. Beim Beispiel von der Anna-Tina Pellizzatti, da ist die Lage der Rebberge seit Generationen erprobt. Der Weinberg ist süd-südwestlich ausgerichtet, also sonnig, und bei Föhn auch mit Wind.
Wind ist wichtig, das trocknet uns schön Trauben ab, weil Fühlnis auf der Traube ist jetzt eigentlich das Thema und das entsteht, wenn die Temperaturen stimmen, das heisst, wenn es warm ist und gleichzeitig feucht. Und das hätten wir jetzt im Moment nicht mehr sehr gerne. Es ist kurz vor der Ernte und jetzt müssen eigentlich Trauben trocken bleiben, dass sie gesund sind.
Auch der Boden hat sich in der Bündner Herrschaft für den Weinbau als passend erwiesen. Er hat viel Schiefer drin und er ist kalkhaltig. Das ist ideal für den Blauburgunder, den Pinot, der hier wächst, erklärt Anna-Tina Pellizzatti.
Der Pinot ist ein sehr filigraner Wein. Und die Mineralität aus dem Boden raus nimmt er eigentlich mit, dann auch in den Wein. Und Pinot lebt ja eigentlich von dem, also dass er etwas Nerviges hat, etwas Lebendiges. Und da ist der Boden natürlich ein wichtiger Faktor.
Der beste Boden und die beste Lage nützt aber nichts, wenn man nicht die passende Rebsorte darauf anpflanzt. Und nicht nur die Sorte muss stimmen, es kommt auch noch darauf an, welche Kreuzung, welchen Klon von einer Rebsorte das man nimmt. Im Rebberg, wo wir jetzt gerade sind, da wachsen Blauburgunderreben. Zum Beispiel die vom Klon C245. Daneben experimentiert Anna-Tina Pellizzatti aber auch mit anderen Klonen.
Der eine Klon ist sehr engbärig, sind sehr trungene Trauben, eher kleine. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass die schon eher ein bisschen lockerer sind. Sie sind verrieselt, sagt man dem. Also es sind einzelne Beere, die jetzt noch grün sind. Das sehen wir eigentlich nicht so gern. Wenn es dann so stark wäre, wäre das auch nicht so gut. Aber es ist ein Zeichen, dass das wirklich ein anderer Klon ist. Und schlussendlich macht es dann wahrscheinlich das Gemisch aus, das dann eigentlich auch das Positive bringt im Wein.
Es gibt also die verschiedensten Kreuzungen, die man testen muss, ob die auf den Boden und auf die Lage passen. Aber es kommt noch komplizierter, und zwar wegen der Reblaus. Die Reblaus, die frisst den europäischen Reben nämlich die Wurzeln weg. Nur amerikanische Wurzelstöcke sind resistent gegen die Reblaus. Darum nimmt man heute immer amerikanische Wurzelstöcke und tut auf diese Stöcke auf europäische Reben drauf aufpfropfen. So sind die Reben gegen die Reblaus geschützt, aber es gibt wieder eine Entscheidung mehr, weil auch bei diesen Hölzern, wie man im Jargon sagt, gibt es wieder eine grosse Auswahl.
Da gibt es auch ganz verschiedene. Es gibt wüchsigere, weniger wüchsige, dann gibt es kalkverträglichere, dann gibt es trockenresistente und trockenempfindliche. Also da gibt es auch ganz, ganz verschiedene Sachen.
Und was ist dann schlussendlich das Kriterium, dass Sie sagen, das ist jetzt die beste Reihe?
Ich sehe das sicherlich anhand von außen, also über das Auge. Wenn die Trauben gesund sind, ist das schon mal ein gutes Zeichen. Dann aber können wir Zuckergehalt messen, wir können Säuren noch messen, wir können sogar Farbstoffe, Dichte messen. Also das gibt es im Labor ganz verschiedene Möglichkeiten. Aber mein Gefühl ist eigentlich, das Erste und das Wichtigere ist über das Auge, wie die Trauben aussieht, wie gross das ist und dann natürlich auch über den Gaumen. Also wir probieren die Beere und wenn wir das Gefühl haben, wohl, die ist sehr aromatisch und sie eckt nicht an, wenn sie eine gewisse Reife haben, dann ist das sicherlich der wesentliche Teil zum Entscheiden.
Und da kommt dann der Faktor Zeit ins Spiel. Bis man eine Rebe wirklich beurteilen kann, muss sie etwa 10 Jahre alt sein, in gewissen Fällen sogar 15. Und das zeigt, so schnell geht im Weingeschäft nichts. Erfolg ist ein Schräubeln an ganz vielen kleinen Faktoren. Sogar das Gras, das zwischen den Reben wächst, sogar das wächst nicht zufällig. Jetzt im Herbst ist es zum Beispiel absichtlich kurz geschnitten.
Wir haben jetzt ein bisschen nasse Nächte gehabt. Also morgen ist so ein bisschen Tau in den Reben. Und dass die Feuchtigkeit nicht allzu stark bleibt, tun wir das Gras kurz halten, jetzt kurz vor der Ernte. Und dadurch haben wir weniger Feuchtigkeit im Rebberg.
Im Sommer war die Situation noch anders. Da hat Anna-Tina Pellizzatti das Grün zwischen den Gassen extra wachsen lassen. Mit den Blumen sind nämlich auch die Nützlinge gekommen.
Das eine ist die Raubmilbe. Das klingt zwar brutal, aber es ist wirklich ein sehr wichtiger Nützling bei unserem Rebbau. Er tut sehr viele Schädlinge bekämpfen, zum Beispiel rote Spinnen. Und das sind Sachen, die man früher mit chemischen Mitteln bekämpfen musste. Das kann man heute eigentlich alles weglassen. Und die brauchen aber zwischen ihnen wieder Nektar und darum lassen wir jede andere Fahrgasse stehen, mit blühenden Gräsern und Blumen natürlich. Wenn man das ein bisschen berücksichtigt im Rebberg, muss man eigentlich nicht viel machen dazu.
Die Anna-Tina Pellizzatti ist auf diesem Rebberg aufgewachsen. Schon ihre Eltern und Grosseltern haben die Reben bewirtschaftet. Es ist eine Fläche von ca. 6 Fußballfeldern. Verteilt ist die über mehrere Gemeinden. Alles in allem gibt es einen Ertrag pro Jahr von etwa 12'000 bis 15'000 Flaschen Wein. Weil die Eltern, ihre Brüder und manchmal auch die beiden Töchter im Teenageralter mithelfen, kann Anna-Tina Pellizzatti von diesem kleinen Weingut leben. Die Wümmet vom Jahrgang 08 die ist terminiert auf Mitte Oktober. Die Trauben werden von Hand abgelesen und mit einem Traktor in die Scheuer gefahren. Dort, in 4 Meter hohen Chromstahltank, gären sie den Wein diese Woche bis etwa 10 Tage. Der vergärte Traubenmost wird dann abpumpt und das, was noch übrig bleibt, so ein Traubenmus, der sogenannte Tresterkuchen, der wird auspresst. Die Presse, das ist ein waagrechter Stahltank, vielleicht etwa 3 Meter lang und 1,5 Meter Durchmesser.
Es ist eine pneumatische Presse, auch die möglichst schonend. Das ist etwas vom Wesentlichen während der Kälterung, dass keine Kerne kaputt gehen. Dort hat es Bitterstoff drin, die sind sehr unerwünscht. Also das ist etwas, was man dann fast nicht mehr wegbringt, außer man müsste es chemisch behandeln.
Und was heisst schonend? Wie kann man schonend verquetschen?
Mit möglichst wenig Druck. Also das ist eine Niederdruckpresse, die hat einen Balg drin, das ist ein Ballon, der sich aufbläst mit Luft. Und da ist praktisch keine mechanische Reibung dabei. Das ist wirklich nur mit Druck, wo das so ganz leicht aufbaut, immer wieder ganz langsam dreht und der Saft läuft dann schön raus. Der Trester ist praktisch trocken, wenn wir es rausnehmen, aber der Saft ist ganz klar ohne Bestandteil von Trauben und ohne Gerbstoff.
Und der vergärte Saft, der kommt dann einen Stock tiefer runter in den Weinkeller. Vielleicht 30 Fässer in 2 Lagen stapeln sich da. Jedes oben mit einem Pfropfen drauf.
Wir sind im Barrikeller. Das ist eigentlich die unterste Etage auf unserem Keller. Da unten haben wir ein sehr gutes Klima. Es ist das ganze Jahr 13, 14 Grad. Nie wärmer und nie kälter. Das ist noch recht wichtig für den Ausbau, dass wir keine grossen Temperaturschwankungen haben. Es ist natürlich das Klima in der Erde drin. Von dem her sehr geeignet. Da hinten haben wir unsere Holzfass, wo jetzt noch der Pinot drin ist. Das ist der Jahrgang 2007. Der ist während einem Jahr im Fass und kommt jetzt im Dezember auf die Flasche.
Was machen Sie jetzt gerade?
Jetzt ziehe ich das Muster mit dem Weinheber, dem sogenannten. Also man kann da schön so nach physikalischem Gesetz Wein rauszuziehen.
Ja, das macht nichts, wenn man jetzt den aufmacht, das Fass.
Nein, aber ich muss sicherlich noch wieder auffüllen. Also wichtig ist bei diesen Holzfässern, dass sie immer spundvoll sind. Weil sonst hätten wir dann mit der Zeit eine Oxidation. Also das wäre ein Sherry-Verfahren, das wollen wir eigentlich nicht unbedingt bei unserem Wein. Sondern es sollte wirklich ganz voll sein, das ist sehr wichtig.
Zum Auffüllen hat Anatina Pelizzati immer noch ein paar Liter in einem separaten Tank. Und wenn auch der würde ausgehen, müsste sie Wein vom Vorjahr nehmen, zum Auffüllen. Einmal in der Woche macht sie so eine Kontrolle. Damit der Wein sich optimal entwickelt, müssen wir manchmal eben ein bisschen nachhelfen.
Also es gibt feine Sachen, die man ändern könnte. Sagt das Säure wegnehmen, das kann man machen mit Kalk. Man kann natürlich
auch einfach ein bisschen Kalk hineinstreuen, oben ins Loch.
Ja, ungefähr so. Also es ist nicht sehr kompliziert, aber man muss natürlich ganz genau ausrechnen, wie viel es braucht. Das ist dann wichtig. An kommen Stelle zu viel werden schon das Problem. Man kann sicherlich etwas machen, wenn sie Hefeböchser haben. Also die Weine sind alle noch von der Feinhefe. Und falls dann so ein leichter Anflug kommt von Gemüse oder so, oder auch, wenn es ganz schlimm wäre, wäre es faule Eier, dann müssen wir unbedingt Sauerstoff geben. Und das gibt Weinbauern, die es weniger schnell merken oder weniger schnell empfinden. Und darum ist es eigentlich gut, wenn wir untereinander viel degustieren.
Wie gibt man Sauerstoff ins Fass hinein?
Man kann das machen mit einem Umzug. Also man pumpt es einfach um, von einem Geschirr ins andere, wieder ins Fass. Oder man nimmt einfach Sauerstoff. Wir haben hier so eine Sauerstoffflasche. Vorne eine Fritte drauf, da ganz, ganz fein Sauerstoff einträgen. Und das ist ganz eine ganz simple Sache eigentlich. Aber ich kann es nicht messen, wie viel es wirklich reingeht. Und darum ist es manchmal ein bisschen ein Bauchentscheid, wie lange es dann reinlässt. Und dann probiert man es einfach nach 2-3 Minuten wieder. Und wenn man das Gefühl hat, es ist besser, dann ist es gut und dann lassen wir es. Weil zu viel Luft ist eben auch schädlich. Also das wäre dann auch gut.
Und haben Sie jetzt bei diesen Fässern, haben Sie da schon müssen korrigieren oder haben Sie die jetzt einfach so gelassen?
Nein, dieses Jahr habe ich jetzt gerne nichts mehr machen. 2007 ist es von dem her ein sehr dankbarer Jahr gegangen. Wir haben das Traubengut verarbeitet und den Wein in die Fässer gefüllt und seitdem habe ich eigentlich nichts mehr machen müssen.
Der Jahrgang 2007 ist also ein problemloser. Der erste Jahrgang, den Anatina Pelizzati vor 10 Jahren gemacht hat, von dem hat man das nicht können sagen. Die Umstände hier waren extrem.
Das war 1997. Mein Mann ist dort tödlich verunglückt mit dem Auto. Und ich musste eigentlich wirklich fast über Nacht entscheiden, was wir jetzt weiterhin machen wollen. Und seitdem bin ich eigentlich jetzt Winzerin auf diesem Betrieb.
Also ziemlich plötzlich ist das gegangen?
Ziemlich plötzlich. Also, dass ich allein die Verantwortung habe, ist wirklich ziemlich plötzlich gewesen, ja.
Aber Sie haben vorher mit Ihrem Mann zusammen das gemacht oder wie haben Sie dann auch das Know-how gehabt, um das weiterzuführen?
Richtig, also ich bin auf diesem Betrieb aufgewachsen, ich habe die Arbeit kennt von Kind auf schon, habe aber einen anderen Beruf gelernt. Mein Mann ist,
was denn?
Ich bin auf der Post gewesen, habe eine Betriebsassistentin gemacht, einfach auf dem Büro. Und mein Mann hat aber Winzer gelernt und wir haben im Sinn den Betrieb so weiterzuführen, einfach als Winzerbetrieb. Und es hat sich dann aber nicht ergeben und jetzt bin ich dann plötzlich vor der Frage gestanden, was weiter. Und ich habe das Gefühl, jawohl, ich packe es und probiere es. Wenn es nicht geht, dann geht es halt nicht. Dann kann ich es immer noch ändern. Aber unterdessen hat mir das so viel gebracht und so viel gegeben. Ich habe die grösste Zufriedenheit eigentlich in der Rebe. Und durch das werde ich sicherlich nicht mehr ändern, meinen Beruf.
Und ist das eine schwierige Entscheidung gewesen, da ja oder nein weitermachen oder nicht?
Es ist einfach eine von vielen Entscheidungen gewesen. Schwierig. Ich kann es nicht mal wirklich beurteilen. Schwierig war die ganze Situation. Und darum, habe ich es. Aber also auf eine Art hat es mir auch etwas gebracht, dass ich in die Reben gehen konnte. Es hat mich abgelenkt. Und ich konnte es verschaffen.
Ja, mit dem Wein quasi.
Mit dem Wein, mit den Reben, also mit dem Wachsen. Wieder die Laubkeile lassen, wieder wachsen, Laubkeile lassen. Das ist so der Rhythmus, der einem zeigt, dass es endlich ist und trotzdem, dass es immer wieder sprüßt. Und dass immer wieder etwas wächst und dann kann es wieder zusammenfallen und dann kommt es auch wieder. Also es ist so eine Symbolik eigentlich im Ganzen drin, die für mich sehr, sehr wichtig ist.
Die Arbeit in der Rebe, das ist das, was der 36-jährigen Anatina Pelizzati auch am meisten Spass macht. Nur im Weinkeller arbeiten, das können sie nicht, meint sie. Ihre Freund darf sie da aber zum Glück unterstützen, der sei Koch und helfe beim Degustieren. Und genau das machen wir jetzt auch. Mit einer Art Pipette hat die Winzerin eine Fassprobe in ein Glas gegeben.
Das Holz, das wir jetzt daraus probieren, ist zweijährig. Es ist kein neues Holz, darum ist auch der Holzeintrag in der fein. Es ist nicht sehr dominant vom Holz her. Also es ist ein Duft von reifen Früchten. bisschen Zwetschgen, Kriese. Und aber auch noch etwas ganz Feines von Erdbeeren, also so richtig schöne, frische Pinotfrucht. Im Gaumen hat er die Frucht wieder, die er eigentlich in die Nase schon bringt. Zeigt aber noch so eine Jugendlichkeit, eine Lebendigkeit, die der Pinot auszeichnet. Hat trotzdem eine schöne Dichte, eine schöne Fülle und im Abgang so den nötigen Schmelz, was braucht. Die Gerbstoffe sind recht reif schon, er ist rund, von dem her eigentlich schon fast fertig.
Jetzt, Sie haben gesagt, man schmeckt Erdbeere. Wie kommen denn die Erdbeere in Wien? Es hat ja keine Erdbeere da in den Trauben hineingehen.
Nein, aber es sind tatsächlich die gleichen Geschmacksmoleküle wie eine Erdbeere auch. Und in den Trauben drin hat es unheimlich viele Aromen. Also man könnte unzählige aufzählen, je nach Reifezeit natürlich und je nach Traubensorte. Aber es hat sehr, sehr viele Aromen, die man dann mit einer schonenden, natürlichen Kälterung eigentlich auch so wieder rüberbringt. Wie aber die da reingekommen sind, da bin ich auch überfragt, das weiß ich wirklich auch nicht. Aber es ist nicht nur so, dass es einem daran erinnert, sondern es schmeckt effektiv so.
Erdbeeraromen im Wein rausschmecken. Früher, als Jugendliche, hat Anna Tina Pellizzati das noch nicht so interessiert. Sie ist zwar auf den Rebbergen aufgewachsen, aber Wein war keine Liebe auf den ersten Blick gewesen. Das erste Glas Wein hat sie etwa mit 19 getrunken.
Ja, als Kind und als Jugendliche überhaupt nicht gerne Wein. Weder Wein noch Kaffee, alles. Es ist richtig bitter gegangen, ist, habe ich überhaupt nicht gerne gehabt. Und mit der Zeit ist das gekommen und
Das in einer Winzerfamilie?
Ja, absolut. Das ist ja da nicht so, dass das Pflicht ist oder muss. Ich habe viel lieber Milch gehabt als Wein, absolut. Aber mit der Zeit ist es gekommen und dann packt das einmal und das hat mich nachher nicht mehr losgelassen.
Sie hat den Wein gerne bekommen und in den letzten 10 Jahren als Winzerin hat sie sich natürlich auch immer mehr für Details vom Wein machen anfangen interessieren. Pröbelt hat sie zum Beispiel mit der Art der Fässer, wo der Wein drin gelagert wird. Wenn man jetzt den Wein in die Eichenfässer reinfüllt, kommen dann am Schluss alle gleich raus oder ist jedes Fass ein bisschen anders?
Nein, jedes Fass ist wirklich anders. Das sind ganz unterschiedliche Hölzer. Obwohl alles aus dem Allier-Gebiet in Zentralfrankreich kommt, sind die Eichen aber natürlich an verschiedenen Orten gewachsen.
Das schmeckt man?
Das schmeckt man ganz sicher. Das sind Naturprodukte. Also Eichen wachsen ja auch von außen und sie hat nicht jede Eiche die gleiche Geschichte. Je nach Boden, wo sie drauf gewachsen ist und je nach Wetter, was es war, haben die natürlich eine andere Eigenart. Und der Holzköfer, der die Fässchen herstellt, da gibt's natürlich, habe ich auch verschiedene Lieferanten. Und der hat dann auch seine Eigenheit, um die Fässer auszubrennen oder schon mal das Holz lagern.
Also ausbrennen, wenn es mir jetzt noch erklärt, die werden angezündet oder wie?
Nein, die werden einwendig, macht man ein Feuer, man stellt die Fässer, die Brettchen so nebeneinander auf und der Köfer macht in der Mitte ein Feuer aus Holzresten von Eichenholz und der tut währenddem, dass er die Reifen drauf hammert, lässt er es einwendig brennen. Da kann man natürlich verschieden lang machen und auch verschieden heiß. Und je nachdem, wie dann der Einbrand in der Mitte ist, schmeckt es stärker nach Holz oder bis geht dann die Aromen von Kakao und Schoki und Kaffee. Also das sind dann so die extremen Sachen. Das wollen wir aber eigentlich vermeiden. Wir wollen für den Pinot eigentlich nehmen ausschließlich Medium Toasting. Also das heisst, das ist ganz mittelmäßig ausbrennt.
Das sind auch die Buchstaben da auf den Fässer. MT heisst mitteltoastet.
Richtig, jawohl. Da kennt man eigentlich dann im Lager, wenn man die Fässer kaufen kann, welches Toasting das ist. Und für den Pinot ist das eigentlich sehr gut geeignet.
Die Winzerin Anna Tina Pellizzati, die Zienins in der Bündner Herrschaft einen eigenen Rebberg bewirtschaftet und alles selber macht. Vom Rebenpflanzen bis zum Ausbau in den Eichenfässern.
Input.
Nicht jeder Winzer hat die Geduld, sich über den richtigen Toastgrad von einem Eichenfass Gedanken zu machen. Es geht ja auch einfacher. Man kann nämlich auch einfach Holzspäne in den Stahltank reinleeren. Das gibt dem Wein auch ein Holzaroma. Was die Winemaker sonst noch alles machen, damit wir Konsumenten am Schluss sagen, ein runder Abgang. Wir reden über das mit dem bekanntesten Weinexperten der Schweiz, mit dem Philipp Schwander, dem einzigen Schweizer mit der höchsten Auszeichnung Master of Wine. Zuerst hören wir jetzt aber Amy Mann mit Red Wines, ein eher lieblicher Song mit einer gewissen Leichtigkeit und einem ganz feinen Abgang, der noch ein bisschen prickelt am Schluss.
There are still in some pinholes in the lid of a jar while we wait in the car with cigarettes and red vines. Just close your eyes, cause maybe you never do know. And I'll be on the sidelines with my hands tied watching the
Es ist Herbst, die Blätter werden farbig und die Weintrauben in den Schweizer Rebbergen die sind prall und süß. Bevor die Winzer den Jahrgang 08 in den Weinkeller abholen, schauen wir heute ganz tief ins Glas. Was hat es im Wein eigentlich alles drin? Zwischen Eichenfass und Reagenzglas, ihr hört Input. Input. In der Schweiz trinkt eine Person durchschnittlich 50 Flaschen Wein pro Jahr. Das sagt die Statistik. Das ist also etwa eine pro Woche. Und dass wir gut im Schnitt liegen, machen wir jetzt auch eine auf. Der Zapfen ist weg. Mal ein bisschen degustieren. Bin zwar ein bisschen verkältet. Aber ganz klar, Erdbeere schmeckt man da raus. Schwarze Krise. Vielleicht ein Anflug von Vanille und ganz klar Mandeln. Solche Beschreibungen. Alles Quatsch, sagt der Weinexperte Philipp Schwander.
Also ich finde, man sollte Aromen nur dann verwenden, wenn sie wirklich klar und deutlich sind. Und sonst sollte man den Früchtesalat möglichst weglassen. Es ist so, sie können bis etwa 800 Aromastoffe im Wein nachweisen. Erdbeere, Himbeere, Vanille, whatever. Aber wenn man die zu sehr gewichtet, die Aromastoffbeschreibung, ist das eigentlich wie wenn sie ein impressionistisches Gemälde von ganz Nähe beschreiben. Rote Tupfer, blaue Tupfer, grüne Tupfer. Das stimmt zwar, aber es tut das Bild nicht beschreiben. Und ich finde, man sollte einen Aromastoff nur dann verwenden, wenn es für jedermann völlig klar ist.
Das heisst also, auch wenn auf der Etikette blumig und wulchig beschrieben ist, nach was ein Wein alles schmecken sollte, beeindrucken lassen sollte man sich von dem nicht allzu fest, sagt der Philipp Schwander. Und er muss es ja wissen. Er ist der bis jetzt einzige Schweizer mit dem Titel Master of Wine, der renommierteste Fachausweis, den man als Weinkenner bekommen kann. Er selber beschreibt Wein darum so.
Man sollte Wein eigentlich mehr nach der Struktur beschreiben. Das heisst, ist er leicht, ist er schwer, ist er weich, ist er rund, ist er alt, ist er jung. Da kann sich jeder etwas darunter vorstellen. Das Problem ist natürlich, wenn man so einen Wein beschreibt, dann wird man haftbar, dann kann man festgenagelt werden. Wenn man dann bei einem herben Wein schreibt, das ist weich, oder? Dann hat man ein Problem. Wenn sie ein bisschen mit Früchten um sich herum werfen, dann tönt das wunderbar, aber behaften kann man sie eigentlich nicht, wenn sie dann Krise schreiben und es ist vielleicht eher ein bisschen Himbeere oder so, dann können sie sich besser rausreden. Oder?
Was ist denn ein weicher Wein zum Beispiel?
Ein weicher Wein, also ein geschmeidiger Wein, wenn wir jetzt von der Rotwein reden, ist einer, der runde Tannin und Gerbstoff hat. Also zum Beispiel ein klassisch ausgebauter Rioja Reserva ist in der Regel ein relativ weicher Wein. Ein herber Wein mit eher viel Gerbstoff, der kommt zum Beispiel aus der Traubensorte Cabernet Sauvignon, die dicker ist alle und das gibt mehr Gerbstoff, das ist zum Beispiel ein Bordeaux.
Und wenn man jetzt das halt auch nicht gesagt hat, ja, dann gibt es nur eins, einmal in eine Weinhandlung und ein paar typische Weine probieren. Statistisch gesehen zahlen die Schweizerinnen und Schweizer für eine Flasche Wein im Schnitt 7,80 Franken.
Das klingt nicht nach viel, aber Deutschland hat 2 Euro im Durchschnitt pro 7 Dezi Flasche. Also die Leute reden immer von teuren Wein, aber das, was sie daheim trinken, ist häufig viel billiger, oder?
Wir leisten uns also teurer Wein als unsere Nachbarn, aber der Bordeaux zoberst auf dem Weingestell im Weinkeller, der ist schon mehr zum Blöffen. Wenn man anschaut, wer wie viel Wein produziert, dann kann man sagen, die Schweiz ist ein kleiner Fleck auf der Weltkarte.
Die Schweiz ist ein extrem kleiner Produzent. Also die 3 grössten Weinproduzenten weltweit, Frankreich, Italien, Spanien, die haben rund 1 Million Hektar Anbaufläche je, oder? Und die Schweiz hat etwa 15'000 Hektar Anbaufläche. Also die Schweiz ist ein Winzling. Es gibt den grössten Weinproduzent weltweit, der produziert mehr, wie die ganze Schweiz in einem Jahr produziert. Es gibt aber sehr spannende, interessante Weine. Und ich denke, das Niveau ist in den letzten Jahren deutlich nochmal gestiegen und wird dann nochmal ansteigen.
Stark ist die Schweiz traditionellerweise beim Weisswein.
Ja, etwas vom Typischsten ist natürlich der Weisswein aus der Traubensorte Chasselas. Im Wallis ist das der Fondant. Und dann gibt es die berühmten Wattländer, die aus dem Chasselas sind, also Saint-Saphorin, Desalées, Yvonne und all die. Chasselas ist eine Traubensorte mit relativ grossen Beeren und dünnen Schalen. Ist also von der Natur aus gesehen eher auf der neutraleren Seite.
Und das passt ja zu der Schweiz.
Ja, genau. Und er fordert natürlich eine besondere Sorgfalt dann auch bei der Vinifikation, weil auch kleinste Fehler bei der Vinifikation merkt man dann gerade im Bouquet von diesen relativ feinen Weinen.
Bei der Vinifikation, bei der Herstellung, darf also nichts schief gehen. Das gilt fast noch mehr für den Schweizer Rotwein, weil im Gegensatz zum Weisswein mit einem Mehrtanteil von 60% in der Schweiz hat der einheimische Rotwein bei uns erst einen Mehrtanteil von 30% sich können ergattern. Da können wir mit den Grossmächten Italien, Frankreich und Spanien noch nicht wirklich mitheben. Und beim Rotwein ist das Problem, dass der eher teure Schweizer Rotwein auch noch gegen die günstige Konkurrenz aus Übersee muss bestehen. Die Weine, die zu Europa in der Fachpresse zwar als Coca-Cola-Wein verspottet werden, die aber dem Durchschnittskonsument offenbar gefallen.
Es werden in Übersee sicher ein bisschen, wie soll man sagen, gesichtslosere Weine hergestellt, wie jetzt bei uns. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass in Übersee in der Regel die 4 grössten Produzenten von so einem Land, sagen wir von Kalifornien oder von Australien, die haben 80% vom Markt, oder? Und die trimmen dann ihre Weine wirklich alle ein bisschen auf den Massengeschmack. Und in Europa haben wir natürlich sehr viele kleine Winzer, sehr viel Individualismus und natürlich auch sehr viele unterschiedliche Weine dann. Aber es gibt natürlich auch grauenvolle Weine von kleinen Winzern. Also ein kleiner Winzer per se ist noch keine Garantie, dass es gut rauskommt.
Von wo kommt denn das, dass man bei den Amerikanern zum Beispiel Abschätzung von Coca-Cola-Wein redet?
Es kommt vielleicht ein bisschen davon her, dass die eintöniger sind im Geschmack. Aber in dem Sinn von Coca-Cola-Wein zu reden, ist in den meisten Fällen völlig ungerechtfertigt. Oder? Also wenn Sie einen normalen Wein kaufen, der darf weder aromatisiert noch sonst irgendwie gross manipuliert werden. Man kann Alkohol runterbringen, zum Beispiel. Man gibt ein bisschen Säure dazu. Im Gegensatz dazu wird bei uns häufig Zucker dazugegeben und Alkoholgehalt erhöhen. Aber ein seriöser Produzent aus Übersee, der manipuliert ähnlich wenig an seinem Wein herum, wie jetzt ein seriöser europäischer Winzer.
Eingehandelt haben sich die Übersee-Weine ihr schlechtes Image vor allem darum, weil die Winzer in den USA und in Australien die Berufsbezeichnung Winemaker, also Weinmacher, wörtlicher nehmen als ihre Berufskollegen zu Europa. In Kalifornien zum Beispiel, da wird der Wein zum Teil mit speziellen Verfahren in seine Bestandteile aufgeteilt, Aroma, Alkohol und Wasser, und dann wieder zusammengesetzt, etwas, was bei uns verboten ist. Und bis vor 3 Jahren verboten war, ist in Europa auch der Trick mit den Holzspänen, dass man also in einem Säckchen sogenannte Oak Chips in einen Stahltank voll Wein hineinhängt, mit dem Resultat, dass der Wein dann auch ein bisschen schmeckt, wie wenn er im edlen Eichenfass gelagert worden wäre.
Ja, also für billige Weine ein bisschen Oakchip verwenden, das ist eine ganz harmlose Geschichte. Also man gibt letztlich einfach ein bisschen Holzgeschmack an Wein ab. Und es ist bei vielen billig Wein, wäre es eigentlich schade, wenn man denen durchs Eichenfass würde tun. Es ist auch so, es haben es viele auch schon gemacht, teilweise, obwohl es nicht erlaubt gewesen wäre, weil es einfach wesentlich günstiger ist, wie halt ein Wein in ein Fass zu tun.
Auch hier bei uns gäbe es Produzenten, die mit allen möglichen Methoden am Wein umschrauben. Das gäbe es halt überall. Der einfachste Trick, um einen Wein aufzupeppen, man mischt einem dünnen, wässrigen Wein noch ein bisschen Wein aus südlichen Lagen dazu. So bleibt der Wein zwar billig, schmeckt aber nach mehr. Für den gleichen Effekt können wir auch Glycerin in Wein tun. Das ist aber verboten, sagt der Philipp Schwander.
Dann gibt es andere Varianten. Man kann statt Glycerin, wird jetzt Gummi Arabicum dazugeben, weil man Glycerin kann anweisen kann.
Was ist das?
Das ist das, was sie teilweise auf den Leckerli oben drauf haben. Ist gesundheitlich auch völlig unbedenklich, oder? Es gibt verschiedene Arten, wo man kann an diesen Wein herumbasteln kann. Man kann es auch schönen, oder? Damit es weicher wird. Man kann die Gerbstoffe rausnehmen, indem man zum Beispiel Schönungsmittel dazugibt, zum Beispiel Eiweiß oder Aktivkohle, je nachdem, wie stark man filtrieren will. Also schöne, indem man die Stoffe, die Traubstoffe binden, oder? Man kann es vergleichen eigentlich wie mit jemandem, der krank ist, oder? Man kann ihm Medizin geben und dann braucht es häufig wieder eine Medizin, die dann die schlechten Wirkungen von der Arznei wieder aufhebt. Also wenn mal etwas aus dem Lot ist, dann man kann es schon dann umbasteln, aber so richtig gut wird es nie. Und ein wirklich guter Wein ist natürlich halt einer, der von sehr gesunden, guten Trauben gemacht wird. Also ein guter Wein, der wird eigentlich herzlich wenig daran umbasteln. Das ist dann gar Kunst, dass man möglichst die Natur versucht, unversehrt eben ins Glas überzubringen.
Generell können wir vielleicht sagen, dass man bei einem 3-Franken-Wein eher damit muss rechnen, dass daran geschaffen worden sei, als bei einem Wein für 15 oder 20 Franken. Aber ein höherer Preis ist keine Garantie. Auch Philipp Schwander musste das lernen, als er mit 16 auf seiner ersten Weinreise war, zu Frankreich.
Ja, ich habe dann einige Bordeaux eingekauft, habe die im Trampolksack mit heimgenommen und bin dann ein bisschen ausgelacht worden von meinem Vater, weil ich irgendwie eher schlechte Weine zu einem viel zu hohen Preis eingekauft habe.
Und dann hat sie ihren Vater noch angefangen schulen, oder wie sind sie schlussendlich dann zu den höchsten Weinen gekommen, dem Master of Wine?
Ja gut, mein Vater hat einfach gerne Wein getrunken. Es ist dann später gekommen, wo ich den Wein zu meinem Beruf gemacht habe. Mit 18, 19 ist das gewesen. Und dann habe ich sehr viel halt on the job dazu gelernt, oder? Und habe alle Weingebiete, alle wichtigen bereist, mit den Winzern geredet. Ich habe auch schon relativ früh dann über Wein geschrieben. Man kann das ein bisschen vergleichen wie mit einem Fußballfan, wo dann alle dort die letzten 30 Jahre auswendig weiss. Also sobald man etwas gern macht, ist man natürlich auch dann relativ schnell beschlagen drin.
Seit 10 Jahren sind Sie Master of Wine und immer noch der Einzige. Was macht es dann so schwierig, dass das bis jetzt ausser Ihnen niemand geschafft hat in der Schweiz?
Ja, ich weiss es auch nicht. Also vielleicht unterschätzen es einfach einige. Man muss ja im Weinhandel tätig sein, also ist berufstätig. Und wenn man das nebenbei noch muss, alles machen, ist das sicher nicht so einfach. Und ich habe, wie gesagt, ein bisschen den Vorteil gehabt, dass ich immer über Wein geschrieben habe. Und dann bleibt es einem natürlich auch viel besser im Kopf. Also man muss sicher gut degustieren können, man muss 50 Weine können, verkosten und dann auch etwas sagen, woher die kommen. Und man muss aber auch schreiben können, relativ gut schreiben können. Und wenn man das nicht kann, dann hat man sicher auch ein Problem. Und die Durchfallquoten sind halt relativ hoch. Die liegen so im Schnitt bei etwa 95%.
Input. Der Philipp Schwander, Master of Wine. Ein anderer Master of Wine ist der Reinhard Vögele, den wir jetzt dann gerade hören. Der Reinhard Vögele, er ist Leiter vom grössten Weinkeller, den es in der Schweiz gibt. Ein Lager von über 6 Millionen Liter Wein.
Big wet bottle in my fist, big wet rose in my
The National mit All the Wine. Beim Stichwort Wein, da denkt man normalerweise an staubige Flaschen mit schönen Etiketten. Bevor der Wein in diesen Flaschen landet, wird er aber zum Teil ganz unromantisch mit Tanklastwagen transportiert. Ihr hört das Input über die Methoden der Weinindustrie.
Input.
Es ist Oktober, die Weinsaison eröffnet und darum wollen wir heute mal genau wissen, was mit dem Traubensaft alles passiert, bis er schlussendlich bei uns zuhause im Weinglas landet. Wir stehen vor dem grössten Weinlager der Schweiz, die Gob-Weinkellerei zu Pratteln im Kanton Basel-Land. Das Lager sieht aus wie eine gewöhnliche Fabrik. Auf der einen Seite werden die Güterwagen rangiert, auf der anderen Seite hat es Lastwagen, die beladen werden. Vor einem Eingang hat gerade ein silbrig glänzender Tanklastwagen gehalten. Geladen hat der Rotwein aus Frankreich. 27'000 Liter Côte d'Iron. Das ist also fast doppelt so viel Wein wie die Annatina Pellizzati aus der Bündner Herrschaft, die wir im ersten Teil gehört haben, im ganzen Jahr produziert. Der Wein ist fast trinkfertig. Er wird jetzt hier kontrolliert, zwischengelagert und abgefüllt. Was mit dem Wein alles passiert, bis er am Schluss in der Flasche abgefüllt das Weinlager richtig Laden verlässt, das schauen wir genauer an. Wir begleiten den Leiter der Weinkellerei, der Reinhard Vögele, der sich dem Wein jetzt annimmt. Als erstes werden vier Fläschchen mit Proben abgefüllt.
Die Muster werden vor den Augen des Chauffeurs hier verschlossen. Das wird immer generell so gemacht, damit es nie zu irgendwelchen Diskussionen käme, dass wir das Muster im Keller manipuliert hätten oder sonst was. Das war ein Eingangsmuster, wird hier gezogen, unterm Vier-Augen-Prinzip verschlossen. Und somit haben wir ein Muster, wo wir jederzeit zurückgreifen können und das auch absolut verlässlich ist.
Bevor der Tankschlauch an Lastwagen angehängt wird, geht es jetzt aber noch einen Moment. Zuerst muss eine solche Probe nämlich ins Labor. Und das Labor, das ist tief im Bauch der Weinkellerei. Ein kleines Büro mit Neonlicht, umgeben von einbetonierten Stahltanks, wo 6 Millionen Liter Wein drin sind. In diesem kleinen Büro wird jetzt also das Fläschchen Côte d'Iron auf Herz und Nieren getestet. Zuerst von Hand, das heisst mit der Nase, den Augen und dem Gaumen.
Die Nase zeigt jetzt eine schöne Frucht, ein Beerenaroma. Brombeeren sind zu riechen. Im Gaumen hat er einen kurzen, weichen Auftakt, geht dann über in die Struktur. Also ist ein Wein, der geprägt ist von dem Gerbstoff, von den Tanninen. Die geben diesem Wein seine Länge und seine Kraft und ist für den Jahrgang 2007 eine ausgesprochen gute Qualität aus dem Rhonetal.
Tönt gut, aber zum ganz sicher gehen wird der Wein immer auch noch chemisch analysiert.
Also hier wird jetzt eine Analyse durchgeführt. Das ist eine Analyse der gesamten schwefeligen Säure. Und hier braucht es nach einem Ansatz mit Natronlauge wird die gebundene SO2, gebundene schwefelige Säure, wird freigesetzt. Und ist dann erst messbar und deswegen die Viertelstunde ist jetzt rum, jetzt deswegen piepst der Wecker. Jetzt müssen wir das Gerät noch umstellen auf Programm 2 und dann wird die Analyse durchgeführt.
Gemessen wird da also, wie viel Schwefel das es im Wein hat. Das muss man, um die gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte zu kontrollieren. Schwefel im Wein, das klingt ein bisschen unappetitlich, das ist aber nicht etwa ein Fehler, weil Schwefel braucht es im Wein, auch in den teuersten. Ohne würde Wein viel schnell übergehen und wäre nicht haltbar. Der Reinhard Vögele interessiert sich aber nicht nur für den Schwefel. Er lässt den Wein auch noch durch den sogenannten Weinscanner. Für das braucht er zwei Reagenzgläschen voll Wein und die Maschine macht dann in 3 Minuten vollautomatisch 10 verschiedene Analysen.
Wir haben hier 2 Programme. Das Programm 1 gibt uns Auskunft über den Alkohol, über die Dichte des Weines, über den pH-Wert, über die Gesamtsäure. die flüchtige Säure, die Weinsäure, die Äpfelsäure, die Milchsäure, wir haben die Glucose, die Fructose und wir haben die CO2, die mit dem Weinscan gemessen wird und natürlich auch den Alkoholgehalt des Weines. Diese Analyse sagt uns schon relativ viel über den Wein aus.
Und je nachdem, wie hoch das die einzelnen Werte eben sind, muss man reagieren, sonst schmeckt dann der Wein auf einmal nach Schweiß, Käse oder Geranie. Kritisch ist zum Beispiel das flüchtige Ethylacetat, das es bei der Gärung gibt im Wein.
Wenn es in einem guten Maß ist, dann beflügelt das die Fruchtigkeit des Weines. Es kommen so Himbeer-, Erdbeer-Noten, kann das hervorrufen. Wenn es zu viel ist, dann riecht es nach Lösungsmittel, Nagellack. Und dann ist es eben wieder zu viel, dann ist es ein Fehler. Also wir sind hier immer in einem Bereich von bis und irgendwo haben wir dann die Fehlermöglichkeit.
Und genau das von bis, dass also kein absoluter Wert gibt, sondern dass es schwankt, das macht den Job schwierig. Für die richtige Entscheidung braucht es viel Erfahrung. In unserem Fall vom Cotiron gibt der Reinhard Vögele Entwarnung.
Der Wein ist fehlerfrei und den Wein geben wir jetzt frei für die Entladung.
Und um diese Entladung anzuschauen, für das gehen wir jetzt aus dem Labor raus und laufen ein Stück weit durch den hohen Weinkeller. Permanent sticht einem da der bissige Geschmack vom Wein und vom Alkohol in die Nase. Wir laufen bis zum Tank Nummer 31, der hat ein Fassungsvermögen von genau 33'600 Liter.
Wir sind jetzt im Weinkeller, Gebäude West. Wir sind im Bau 12 und hier wird jetzt der Wein entladen. Der Tank wurde heute Morgen vorbereitet, der wurde sauber gemacht. Da ein Mitarbeiter war in den Tank, hat den sauber ausgespritzt, hat geprüft mit der Lampe, ob alles sauber und in Ordnung ist.
Und das ist es. Ein Mitarbeiter hängt einen dicken Schlauch an den Tank an und zieht am Hebel. Durch das Fenster im Gewind vom Schlauch sieht man, wie der Rotwein in den Tank hineinschiesst. Bis das fertig ist, gehen wir schon mal zu der nächsten Station. Der Boden und die Wände in diesem Weinkeller sind bis auf Schulterhöhe grün geblättelt. Obendrauf sieht man die Weintanks selber nicht, die sind in der Mauer einbetoniert.
Wir haben hier eine Walliser-Spezialität. Ja. Dann haben wir hier auch wieder ein Walliser, ein Goron. Hier sind wir in Südafrika. Pinotage, Cabernet, dann haben wir hier, sind wir in Australien. Also die ganze Weinwelt lagert und reift hier nebeneinander.
6 Millionen Liter Wein. Das meiste in solchen grossen Tanks, ein Teil in Flaschen und ein paar tausend Liter in Eichenfässer. Das ganze Lager, das wird regelmässig getestet, so dass man eben reagieren kann, wenn der Wein beim Reifen in eine falsche Geschmacksrichtung kommt. Wenn man es rechtzeitig merkt, kann man solche Fehler nämlich noch korrigieren oder wie man im Fachjargon sagt, man kann es schönen.
Verschönen, also man kann mit Hühnereiweiß kann man diese Schönung durchführen.
Mit Hühnereiweiß?
Mit Hühnereiweiß, ja, das ist auch in Bordeaux eigentlich fast ein Standardprozess, dass die nach der Barrique-Reife werden die Qualitäten mit 2 bis 3 Hühnereiweiß pro Barrique-Gebinde geschönt, um einfach die groben Gerbstoffe etwas auszufällen und auszuschönen, damit der Wein nicht ganz so hart im Geschmacksgefühl rüberkommt.
Und das Eiweiß, das bleibt dann im Wein drin oder wird das wieder gefiltert?
Nee, der Gerbstoff ist ein negativer Ladungsträger, das Eiweiß ist positiv geladen, das reagiert zusammen, fällt aus, also sedimentiert und wird dann filtriert und dann ist das aus dem Wein nicht mehr vorhanden.
Also man trinkt dann nicht ein bisschen Eiweiß noch mit dem Wein?
Nein.
Okay, gut. Das ist dann eben auch die Kunst, zu entscheiden, wann solche Methoden angebracht sind und wann nicht.
Ja, genau.
Also, sogar Hühnereiweiß kann man in Wein schütten. Die Spanier übrigens, bis zu der Krise wegen dem Rinderwahnsinn, haben die sogar Stierblut gebraucht für diesen Effekt. Jetzt sei das aber verboten. Beim Weisswein gibt es noch andere Methoden. Da kann man zum Beispiel ein bisschen Kohlensäure in den Tank reinpumpen und bringt so störende Gerüche weg. Holzspäne in den Stahltank reintun, damit der Wein etwas nach Eichenfass schmeckt. Das machen wir bei Coop aber nicht, sagt der Kellerchef Reinhard Vögele.
Es war bis vor 3 Jahren war es nicht zugelassen, jetzt ist es zugelassen. Und, aber für uns ist das kein Thema.
Wenn am Schluss soll Barrik draufstehen, dann muss der Wein in ein richtiges Holzfass. Bevor der Wein in der Abfüllhalle in die Flasche abgefüllt wird, muss er jetzt noch durch die Filteranlage.
Wir sind jetzt im Arbeitskeller. Hier wird der Wein filtriert. Der Wein ist trübe, wir haben Feststoffe im Wein, wir haben Trubstoffe im Wein. Und diese Trubstoffe möchten wir sondieren und aus dem Wein heraus filtrieren.
Alles Störende ist also rausgefiltert, die Qualität stimmt und dann wird es noch so richtig laut. Wir sind in der Halle, wo die Flaschen abgefüllt werden. Eine Fliessbandproduktion aus dem Lehrbuch. Die Glasflaschen laufen auf langen Förderbändern auf die Abfüllanlage zu und die jagt am Schluss einen Zapfen in die Flasche. Dann wird der Wein abpackt, nummeriert und ist parat für die Auslieferung. Alles läuft wie am Schnürli, überall stehen Weinflaschen rum. Bei so viel Wein den ganzen Tag, da fragt man sich natürlich, kann man da am Schluss, am Abend, wenn man heimgeht, überhaupt noch ein Glas Wein geniessen, ohne dass man die ganze Zeit an pH-Wert und Säuregehalt denkt und die gerade mit analysiert. Der Weinkellerchef Reinhard Vögele.
Ja, ich glaube, ganz ausschalten kann man das nicht. Also das beginnt schon mit dem Schlürfen. Also das Schlürfen macht man ja, dass man Sauerstoff in den Wein einträgt, damit der Sauerstoff das Aroma besser zum Vorschein kommt. Das ist eine leichte Oxidation. Es ist immer irgendwo zugegen. Aber es kommt auf die Situation drauf an. Wenn man natürlich mit Freunden einen schönen Abend verbringt, dann klar, dann am Anfang wird der Wein natürlich dann kritisch geprüft, aber dann ist die Prüfung gewesen und dann kommt das Vergnügen.
Und bei diesem Vergnügen tischt der Reinhard Vögele manchmal auch von seinem eigenen Wein auf. Als Hobby hat er nämlich einen Rebberg, in seiner Freizeit ist er Weinbauer. Input. Der Reinhard Vögele, Chef der Coop-Weinkellerei zu Pratteln, der grösste der Schweiz. Von da aus wird also jede Coop-Filiale der Schweiz mit Wein beliefert. Und wenn die Flaschen dann sauber eingeordnet, nach Ländern sortiert im Gestell stehen, ja, dann sind wir wieder da, wo wir am Anfang gestartet sind, nämlich bei der Frage, was ist der Unterschied zwischen einem Wein für 5 und einem für 50 Franken? Die Antwort, im besten Fall hat man beim teuren Wein einen, wo der Produzent eben auf all die kleinen Details geschaut hat, wo schlussendlich darüber entscheidet, ob es ein guter Wein ist, ein mittlerer oder ein schlechter.
Input. DRS3 Podcast.